Also wir leben ja grundsätzlich von den Volumenmärkten. Der Großteil der Kapazität geht an Warmwasserziele, aber wir versuchen auch jeweils bei den kleineren Destinationen die Nischen quasi zu pushen und neue anzuschließen. Und auf den Kapverden lässt sich das auch perfekt kombinieren. Nicht nur da, aber das Konzept von Rundreise, eben Wandern, Kultur, zusammen mit dann Badeferien, meistens am Ende der Reise, das ist ein Konzept, das in den letzten Jahren in mehreren Ländern wir gut etablieren konnten.
Sagt Oliver Lenz, er ist bei Edelweiss in Zürich für die Streckenplanung zuständig. Warum schaffen es einige Destinationen ins Streckennetz und andere nicht? Wann ist ein Ziel ein gutes Ziel für die Ferien-Airline? Darum geht's in dieser Ausgabe.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Heute schauen wir auf eine Airline der Lufthansa Group, die in diesem Jahr 30 wird. Edelweiss hat Geburtstag. 1995 wurde die Fluggesellschaft gegründet mit zwei Flugzeugen des Typs McDonnell Douglas MD-83. So ist man damals gestartet. Heute besteht die Flotte aus dem A320, A340 und seit diesem Jahr ja auch aus dem A350. Und ich wollte schon immer mal wissen, wie entscheidet eine Airline eigentlich, welche Ziele ins Streckennetz kommen? Darüber habe ich gesprochen mit Oliver Lenz. Er ist bei Edelweiss für die Netzwerkplanung und die Entwicklung verantwortlich. Hallo Oliver.
Hallo Christoph.
Wir versuchen es gleich mal konkret zu machen. Ab November, da fliegt ihr neu die Kapverden an. Wie hat es dieses Ziel in euer Netz geschafft?
Die Kapverden fliegen wir tatsächlich schon länger an. Wir nehmen aber im November zwei weitere Inseln in unser Streckennetz auf. Wir fliegen bereits nach Sal und Boa Vista. Wir werden neu auch nach Praia auf der Insel Santiago und nach São Vicente fliegen.
Warum habt ihr euch entschieden, diese Ziele neu aufzunehmen? Welche Gedanken stecken dahinter? Welche Excel-Tabellen bist du vorher durchgegangen, um zu sagen, da müssen wir jetzt auch noch hin?
Grundsätzlich sind gerade im europäischen Winter sind Destinationen sehr gefragt, wo man halt Badeferien machen kann und die Flugzeit trotzdem nicht zu lange ist. Und dem sind wir mit Sal und Boa Vista schon eigentlich gerecht geworden. Und jetzt haben wir uns in den letzten zwei Jahren überlegt, wie können wir die Destination, also die Kapverden als Reiseland, wie können wir die noch spannender machen? Weil Sal und Boa Vista, das sind halt eben Badeferienziele, Warmwasserziele, aber die ganze Kultur und ich sage mal auch Wanderferien oder was man auf den Kapverden erleben kann, das erlebt man auch auf den anderen Inseln oder vor allem auf den anderen Inseln. Darum haben wir jetzt für den kommenden Winter die zwei zusätzlichen Ziele uns genauer angeschaut und auch publiziert. Jetzt muss man sich vorstellen, bei Volumendestinationen würde man da tatsächlich im Excel halt nachschauen, wie viele Passagiere reisen denn da schon hin. Und da gibt es natürlich nicht viel für diese Inseln, weil da gibt es kaum Verbindungen. Aber wir haben uns die qualitativ angesehen und wir haben mit den Schweizer Tour Operatoren gesprochen und halt das Feedback erhalten, dass es da durchaus Potenzial gibt. Und darum haben wir jetzt die bestehenden Destinationen entsprechend ergänzt.
Das heißt, ihr wollt da im Prinzip eine neue Nachfrage generieren, auf dieser Strecke auf jeden Fall.
Genau, also wir leben ja grundsätzlich eben von den Volumenmärkten, das ist der Großteil der Kapazität geht an Warmwasserziele, aber wir versuchen auch jeweils bei den kleineren Destinationen die Nischen quasi zu pushen und neue anzuschließen. Und auf den Kapverden lässt sich das auch perfekt kombinieren. Nicht nur da, aber das Konzept von Rundreise, eben Wandern, Kultur, zusammen mit dann Badeferien, meistens am Ende der Reise, das ist ein Konzept, das in den letzten Jahren in mehreren Ländern wir gut etablieren konnten.
Wenn ihr jetzt neu auf diesen Strecken unterwegs seid, ab wie viel Prozent Auslastung würdet ihr sagen, das ist ganz okay jetzt so für den Start und wo müsst ihr dann in einem Jahr sein, um zu sagen, die Strecke, die werden wir auch dauerhaft im Netz haben?
Es ist immer schwierig, eine konkrete Auslastung zu nennen. Ich würde sagen, ganz grob sind das vielleicht 80%. Jetzt bei den Kapverden ist es etwas anders, weil wir fliegen das mit unserem 320. Das sind mit die längsten 320-Strecken überhaupt weltweit. Wir haben da entsprechend auch eine Payload Restriction. Also wir können gar nicht alle Plätze in den Verkauf stellen. Und die Auslastung aufs ganze Flugzeug gesehen bewegt sich dann eher so um die vielleicht 65% oder so realistischerweise.
Für die Preisgestaltung bist du dann auch mit zuständig? Also versucht man am Anfang erstmal günstiger zu sein, um da so eine gewisse Nachfrage auch nochmal zu generieren über den Preis?
Ich bin nicht für die Preisgestaltung zuständig, aber wir sind da natürlich, wenn es darum geht, den Business Case zu rechnen, stark involviert, weil am Ende eben die Auslastung, das ist wichtig, aber ohne den richtigen Preis geht es halt auch nicht drum. Das ist sicher auch wichtig in der ganzen Vorbereitung.
Schauen wir noch auf eine andere Strecke, die ihr im kommenden Jahr neu anfliegen werdet, Namibia, Windhoek. Warum dieses Ziel?
Wir sind seit vielen Jahren in Südafrika unterwegs. Wir fliegen nach Kapstadt, jeweils im europäischen Winter, mittlerweile fast year-round. Und Namibia, nicht allzu weit weg, ist dann ganz im Gegensatz ein Ziel, das vor allem im europäischen Sommer beliebt ist, weil da sieht man die Tiere und so weiter. Wir haben uns Windhoek seit wahrscheinlich 10 Jahren immer mal wieder angeschaut. In den letzten paar Saisons wurde es von der Discover, unserer Schwester in Deutschland, bedient. Wir sehen da natürlich, dass auch Schweizerinnen und Schweizer auf den Flügen drauf sind. Das zeigt uns, dass es eine Nachfrage gibt. Und darum haben wir uns entschieden, jetzt das Windhoek aufzunehmen mit den neuen A350.
Und wie können wir uns dann so diese Absprache vorstellen mit den Kollegen in Frankfurt bei der Discover? Weil die werden ja sagen, finden wir jetzt eigentlich eher nicht so cool, wenn ihr fliegt, weil dann fehlen ja die Schweizer Gäste an Bord der Maschinen, die in Frankfurt starten.
Zum Glück nicht. Also es ist nicht so, dass die Discover jetzt dagegen war, dass wir das aufnehmen. Ganz im Gegenteil. Grundsätzlich versuchen wir, den Flugplan komplementär zu gestalten. Zum Beispiel fliegen wir jetzt bei Windhoek jeweils vormittags ab Zürich. Discover fliegt immer über Nacht hin. Das gibt den Passagieren mehr Flexibilität in dem Sinne, auch den Umsteigepassagieren. Und andererseits fliegen sie ab Frankfurt täglich, ab München aber nicht. Und da schauen wir dann, dass sich die Tage möglichst nicht doppeln, sodass man insgesamt, also Frankfurt, München, Zürich, dass man da möglichst ein passendes und alles abdeckendes Programm hat.
Okay, alles klar. Man versucht sich da also zu ergänzen. Bleiben wir vielleicht bei dem Thema noch, welche Rolle spielen genau Swiss und die LH Group so im Allgemeinen bei der Entscheidung, was eure neuen Ziele angeht? Wie sind da die Gesprächskanäle?
Also entscheiden tun wir grundsätzlich selber. Die Swiss am Hub Zürich ist natürlich sehr, sehr nahe. Wir sind auch in sehr nahem Austausch mit dem Netzwerkteam der Swiss. Ich würde sagen, unser Fokus liegt ja grundsätzlich auf Point-to-Point, also sprich Passagiere aus Zürich fliegen in die Ferien wieder zurück. Da gibt es jetzt meistens eigentlich eine relativ klare Trennung, welche Ziele eher zu uns passen und welche eher zu Swiss und entsprechend auch keine größeren irgendwie Diskussionen. Bei Langstrecke gibt es auch nicht Diskussionen im negativen Sinne, aber was es halt bei Langstrecke schon gibt, ist eine gewisse Abhängigkeit, nicht nur zwischen uns und Swiss, sondern auch zwischen uns und eben all den anderen Gruppen-Airlines, weil jeder Passagier zum Beispiel, der sowieso umsteigen muss, der kann das genauso gut in Frankfurt oder in München machen wie eben in Zürich und darum stimmen wir uns da auf jeden Fall ab. Es gibt meistens aus unserer Sicht eigentlich ist eine Win-Win-Situation, wenn wir mehrere Airlines die gleichen Destinationen anfliegen, weil die Passagiere, wie am Beispiel Windhoek vorhin erklärt, mehr Flexibilität und Kombinierbarkeitsmöglichkeiten haben. Und trotzdem muss man sich natürlich abstimmen, wenn man jetzt gerade eine neue Langstreckendestination aufnimmt, wo andere schon hinfliegen oder hinfliegen wollen.
Bleiben wir mal bei dem Punkt, ihr fliegt jetzt eine neue Destination an. Was muss da vor Ort alles geklärt werden? Ihr braucht ja das Groundhandling zum Beispiel, die ganze Abwicklung. Stimmt ihr euch da dann auch wieder mit den Kollegen in Frankfurt ab? Also nutzt ihr die Möglichkeiten, die dann die LH Group vor Ort schon hat? Und wenn ihr mal ganz neue Ziele anfliegt, wo vielleicht noch gar keiner hinfliegt, wie geht ihr da vor, im Prinzip vor Ort dann auch den Service zu buchen, den ihr braucht, um so ein Flugzeug abzuwickeln?
Ja, wenn man eine Destination anfliegt, wo bereits ein Gruppencarrier hinfliegt, dann ist das sicher die erste Anlaufstelle, um sich mal die Informationen, die wichtigsten, zu holen. In vielen Fällen macht es auch Sinn, dass man den gleichen Provider nutzt für Ja, fast alle Dienstleistungen, das ist aber nicht zwingend. Wir schauen immer, was sind die Optionen und wählen dann die beste aus. Aber natürlich wäre es nicht sehr zielführend, wenn wir alle separat einen Vertrag aushandeln würden für Ground Handling oder De-Icing oder was es dann am Ende auch ist, wenn es von der Gruppe bereits was gibt.
Wie können wir uns dein Büro vorstellen? Hast du einen Globus, wo du täglich drauf guckst und sagst, das wäre jetzt auch nochmal ein Ziel? Also wenn man jetzt schon den Horizont mal ein bisschen weiter in die Zukunft spannt, was ist da in Zukunft noch zu erwarten?
Also früher im alten Büro hatten wir tatsächlich eine Landkarte an der Wand, und da gab es dann immer Stecknadeln. Da haben wir unsere bestehenden Destinationen markiert und potenzielle neue. Und das war dann so für viele Kolleginnen und Kollegen war das dann Grund genug, uns regelmäßig zu besuchen im Büro und dann die neuen potenziellen neuen Ziele da sich anzuschauen. Teilweise wurde da auch, oder haben wir dann auch damit gespielt und irgendwelche kreativeren Ziele markiert, teilweise mit lustigen Folgen, dass das dann in der Zeitung gelandet ist oder so. Mittlerweile haben wir hier Open Space, Office und keinen fixen Arbeitsplatz. Entsprechend hängt da auch keine Landkarte und steht kein Globus. Aber wir führen eine Excel-Liste mit rund 100, würde ich sagen, Zielen, unsere Longlist. Und diese Ziele, die monitoren wir regelmäßig und schauen, wo es denn vielleicht das nächste Ziel oder welches das nächste Ziel sein könnte.
Und da gibt es ja neue Möglichkeiten. Jeder hat es mitbekommen, A340 bei euch in der Flotte, aber jetzt eben neu auch der A350. Was bedeutet das für eure Flottenplanung?
Zuerst mal bedeutet es, dass die Flugzeuge schneller fliegen. Und das tönt jetzt völlig banal, ist für uns aber eigentlich matchentscheidend. Und zwar, unsere Flotte, die muss produktiv sein und oft, gerade im Sommer mit der ganzen Nordatlantikproduktion, fliegt ein Flugzeug jeden Mittag nach USA oder Kanada und am nächsten Tag wieder, oder? Und wenn jetzt die Flugzeiten pro Weg irgendwie 10 Stunden betragen, dann wird das alles relativ eng, wenn der Flieger jeden Tag seine 2 mal 10 Stunden abfliegen muss. Jetzt mit dem 350 sparen wir rund eine halbe Stunde pro Richtung, was doch viel ist. Und mit der halben Stunde können wir deutlich mehr Luft in den Flugplan bringen. Das sehen wir jetzt auch, dass sich das direkt in die Pünktlichkeit oder auf die Pünktlichkeit auszahlt und auf die Stabilität des Flugplans. Das ist mal die vielleicht langweilige, aber doch sehr für uns sehr wichtige, der wichtige Effekt vom 350. Und dann ja, gibt es natürlich die Möglichkeit, weiter zu fliegen. Da schauen wir uns Ziele an, die wir noch nicht oder nicht mehr bedient haben in den letzten Jahren. Das kann Südamerika sein, Afrika, Asien, auch Nordamerika, aber da sind wir bereits stark und wir schauen uns da schon neue Ziele an. Am Ende, was der 350 mit dem tiefen Fuel Burn eigentlich bewirkt, ist, dass der Kostenunterschied zwischen kürzeren und längeren Strecken kleiner wird. Also es wird realistischer, kommerziell erfolgreich eine sehr lange Strecke zu betreiben. Und trotzdem, Wunder sind nicht zu erwarten, weil es gibt, auch mit dem 350 ist es deutlich, deutlich herausfordernder, eine Ultralangstrecke zu fliegen, als eine eben 10 bis 12 Stunden Strecke.
Okay, haben wir den A350 mal besprochen. Dann kommt ja auch der A320 Neo neu dazu. Einer kommt von Swiss, dann übernehmt ihr ja langfristig auch 5 A320 Neo von der Austrian Airlines. Dafür verlassen dann 3 ältere A320 die Flotte eines Tages, aber ist ein Wachstum da von einigen Flugzeugen. Erstmal, was bedeutet das Wachstum? Und zweitens der A320 Neo, welche Möglichkeiten bietet der euch?
Mit dem Wachstum werden wir wie immer in erster Priorität Frequenzen aufstocken auf dem Bestandesnetz, auf unseren besten Strecken. Und in zweiter Priorität werden wir schauen, welche zusätzlichen Nischen, es gibt eigentlich nur noch Nischen, die ganzen Volumenmärkte sind ja schon bedient, wir uns aussuchen und die dann auch entwickeln. Das ist sicher für unsere Abteilung und auch für andere eine spannende Möglichkeit, mit den zusätzlichen Flugzeugen da Neues zu machen. Und mit dem Neo und seiner zusätzlichen Reichweite, ich hatte oder wir hatten eingangs über die Kapverden gesprochen, Da gibt es dann keine Payload Restriction mehr. Also da können wir dann die 6,5, 7 Stunden durchfliegen mit vollem Passagierload. Und da gibt es natürlich auf der Welt noch andere Destinationen in ähnlicher Distanz, die wir uns dann viel realistischer anschauen können als bisher mit dem CEO.
Jetzt hast du davor noch gesagt, Frequenzerhöhung ist immer ganz, ganz wichtig. Warum ist es gut, eine Strecke mehrmals anzufliegen, und wie oft ist es gut, eine Strecke anzufliegen? Also zweimal am Tag, dreimal am Tag. Welche Vorteile bringt euch das?
Zweimal, dreimal am Tag ist meistens nicht so unser Fokus, aber einmal in der Woche ist halt auch nicht ideal. Wir haben oft diese Balance, die wir finden müssen zwischen nicht zu viele Sitze, nicht zu viel Kapazität in den Markt schieben und trotzdem den Kundinnen und Kunden die Flexibilität eben zu geben. Das kann bei Langstrecke über die Partner-Airlines erfolgen, dass wir halt dann an gewissen Tagen fliegen wir und an anderen Tagen fliegt zum Beispiel die Discover Airlines. Aber bei Kurzstrecke funktioniert das nur sehr bedingt, weil ja, wenn immer möglich, die Leute nonstop in die Ferien fliegen möchten. Und da müssen wir schon schauen, dass, wenn es der Markt erlaubt, dass wir den auf 3-4 wöchentliche Flüge entwickeln können, um den Passagieren die Flexibilität zu bieten. Und dann gibt es einzelne Strecken, große Volumenmärkte, wo sich dann auch mehrere Flüge am Tag je nach Saison lohnen können.
Ihr seid ja ganz klar aufgeteilt. Swiss ist die Netzwerk-Airline mit Fokus auch auf Geschäftsreisende, mit dem Premium-Sektor auch ganz stark. Ihr seid der Ferienflieger, aber ihr habt ja auch nichts dagegen, nach Seattle zum Beispiel, wo ihr auch hinfliegt, auch mal Geschäftsleute mitzunehmen. Wie genau grenzt ihr euch da ab?
Es gibt keine ganz klare Abgrenzung in dem Sinne. Wir sehen Seattle als Markt, der sicher nicht Warmwasser-Badeferien bietet, aber die Stadt ist der ideale Ausgangspunkt für Rundreisen. Der ganze Nordwesten der USA wurde bisher ab Zürich eigentlich nicht erschlossen, und mit dem Seattle-Flug können wir das bieten. Also die Kundinnen und Kunden können das kombinieren, sei das mit Kalifornien, sei das mit Chicago, sei das mit Denver, Las Vegas und so weiter. Zu größeren Rundreisen. Und auch die Stadt. Ich war auf dem Erstflug dieses Jahr. Die Stadt hat sich enorm entwickelt. Ich finde die richtig schön. Und da kann man auch ein paar Tage in Seattle verbringen. Von der Aufteilung her, wenn der Flug täglich wäre und primär Geschäftsreisende transportieren würde, dann wäre das logischerweise eine Swiss-Destination. Dann wäre eine First Class sinnvoll, und es wäre sinnvoll, eben täglich, wahrscheinlich year-round zu fliegen. Jetzt ist der Service ist saisonal und fliegt im Moment zweimal pro Woche, und da ist der Markt eigentlich für uns ideal. Wir können mit unserer Konfiguration, mit unserem Passagiersegment, können wir das so ideal machen. Und die Lufthansa fliegt ja auch nach Seattle, und da ergibt sich wieder die Kombinierbarkeit und eigentlich insgesamt über den Konzern hinweg ein bis zwei tägliches Produkt ab Europa nach Seattle.
Man sagt ja immer wieder, der Schweizer Markt ist ein ganz besonderer, weil es ja doch zahlungskräftige Kundschaft gibt. Wenn du das jetzt mal so beobachtest, also den Markt dir anschaust in Frankfurt verglichen mit Zürich, sind die Unterschiede da wirklich so groß?
Der Umsteigeanteil ist grundsätzlich bei uns tiefer und muss tiefer sein, damit wir auch unsere Kosten decken können. Bei der Kurzstrecke ist das sehr eindeutig. Bei der Langstrecke würde ich sagen, schon alleine von der Größe der Flugzeuge her und eben dadurch getrieben, dass man ja eine gewisse Frequenz bieten muss, eben nicht einfach rechnen kann, 300 Passagiere fliegen pro Woche, also fliege ich einmal pro Woche, sondern man muss dann schon 2-3 Mal fliegen. Dadurch ergibt sich auch ein doch beachtlicher Umsteigeanteil auf vielen Strecken.
Jetzt hast du gesagt, nach Seattle bist du mitgeflogen beim Erstflug. Dein Lieblingsziel im Streckennetz bei Edelweiss, welches ist das aktuell?
Eigentlich immer das letzte, das wir gerade aufgenommen haben. Das wäre jetzt eben ein Seattle zum Beispiel, wo ich dieses Jahr auch auf dem Erstflug dabei war, oder ein Halifax, das wir neu aufgenommen haben. Ich finde aber auch die Kurzstrecke eigentlich fast spannender, weil da kann man aus den kleinsten Nischen was entwickeln. Da braucht es nicht die Bekanntheit, sondern man kann da wirklich von fast null was Neues heranzüchten, und das finde ich extrem spannend. Darum zum Beispiel die genannten Kapverden oder auch die Azoren oder unsere ganzen Nordics machen mir sehr viel Freude.
Flughäfen wollen ja immer neue Airlines anlocken. Darüber habe ich auch schon mal eine Folge gemacht am Beispiel des Hamburg Airport. Die Folge natürlich immer noch online in eurer Podcast-App. Lohnt sich da mal reinzuhören. Wie werben denn die Flughäfen ja darum, dass ihr dahin fliegt? Wie kann man sich das vorstellen? Kommt da jeden Tag eine E-Mail? Ist dein Spam-Postfach total voll?
Wir besuchen grundsätzlich 2 bis 4 Mal im Jahr eine Konferenz, wo wir auch die Flughäfen treffen. Und wir spüren schon, dass die einen oder anderen gemerkt haben, dass wir offen sind für neue Ziele. Und darum gibt es da oder ergeben sich da sehr interessante Gespräche. Da lernt man dann auch was, muss ich ehrlich sagen. Also hört man von Zielen, die man selber überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Aber oft nach 2, 3 Jahren, wo man sich dann wiederholt getroffen hat, spürt man dann auch, dass ein Flughafen möglicherweise wirklich Potenzial hat für uns.
Und hat es das schon mal gegeben, dass du gesagt hast, da würde ich gerne hinfliegen mit Edelweiß, aber es gibt keine Slots mehr?
Es gibt Flughäfen, wo wir gerne mehr hinfliegen würden, vor allem das. Also Flughäfen, die wir bereits im Streckennetz haben, aber keine zusätzlichen Slots kriegen. Da lohnt es sich, Jahr für Jahr zu probieren, und wir hatten auch schon Glück. Und irgendwann kommt dann ein zusätzlicher Slot. Ganz neue ohne Slots wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen.
Oliver, ich weiß, du hörst diesen Podcast, deswegen weißt du auch, welche Frage immer zum Schluss kommt.
Das Lieblingsflugzeug.
Jetzt brauchen wir noch dein Lieblingsflugzeug. Ich ahne es ja so ein bisschen.
Du liegst falsch. Mein Lieblingsflugzeug ist die Boeing 777. Die haben wir selber nicht in der Flotte. Immerhin im Konzern gibt sie. Aber ja, ich mag unsere 350 auch.
Beides, definitiv schöne Flugzeuge. Oliver, dann vielen, vielen Dank für den Einblick. Da waren, glaube ich, ein paar spannende Infos dabei. Dann sind wir mal gespannt, was die Zukunft so bringt. Im kommenden Jahr fliegt ihr zum ersten Mal 103 Ziele an. Also ja, ist ganz klar sichtbar, in welche Richtung es geht. Wachstum ist angesagt.
Auf jeden Fall. Vielen Dank dir.
Oliver Lenz von Edelweiß. Das war Luftraum, euer Luftfahrt-Podcast. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei gewesen seid. Toppen könnt ihr das jetzt noch mit einer guten Bewertung in eurer Podcast-App. Dieser Podcast ist ja kostenlos, aber damit könnt ihr uns und mir echt helfen, weil der Podcast in den Apps dann besser gefunden wird. Und teilt diesen Podcast gerne auch in den sozialen Medien. Darüber würde ich mich auch freuen, so oder so. Danke fürs Dabeisein. Aktuelle Nachrichten aus der Luftfahrt bekommt ihr jederzeit unter aerotelegraph.com. Und wir hören uns bald schon wieder. Und dann geht's um Condor. Das wird, glaube ich, auch ganz spannend.
Luftraum, der Podcast von Aerotelegraph.